Sind unsere Familienverfassungen und unsere Werte in Deutschland wirklich krisenfest oder nur für gute Zeiten geschrieben? Wer in unserer Familie hat heute das Wissen, um über KI, Digitalisierung und neue Geschäftsmodelle mitzuentscheiden? Wie viel Einfluss sollten junge Generationen bekommen, wenn sie die Zukunftstechnologien doch besser verstehen als ihre Eltern? Und reicht es noch, Vermögen im Unternehmen zu belassen? Oder brauchen wir ein stärker diversifiziertes Familienvermögen?
Nicht in Unternehmen investiert, die nur auf Hoffnung gemacht
sind. Der andere Verschuldungsgrad bleibt hier
die immer. Die Schweiz ist doch so teuer, hören wir immer.
Und damit reduziert sich die Zinsdifferenz.
Und ist die Gegenanlage, also das Geschäftsmodell der Bank, ja die Transformation der Fristigkeit.
Und dementsprechend hat man viel mehr Sensitivität zu Desasterrisiken.
Welche Unternehmen sind eigentlich in 20, 30 Jahren noch zukunftsfähig? Welche lösen vielleicht sogar gesellschaftliche Probleme?
Ich sage Ihnen, wenn es einen Call gibt, der hundertprozentig sicher ist.
In Springfield, they're eating the dogs.
Herzlich willkommen zur Folge 155 im großen Bild, heute mit Dr. Karin Ebel und Sie haben es an den Eingangsfragen schon gehört, es geht heute um das große strategische Bild, es geht um Inhaberstrategie. Wir klappen die große Landkarte auf, stellen die Inhaberstrategie in Deutschland, so wie sie von Frau Dr. Ebel wahrgenommen wird, in den Kontext der großen Veränderungen und Umbrüche, die wir aktuell erleben dürfen und müssen. Und das stellt viele Herausforderungen an Familien, Unternehmen, an uns alle, auch an die Investitionsseite, das heißt auch an die Single-Family-Office-Seite von Unternehmerfamilien. Und genau das diskutieren wir heute. Was sind die Fanale, die das Jahr 2026 für die Inhaberstrategie bereithält? Viel Spaß und machen Sie reiche Beute. Zum dritten Mal begrüße ich im großen Bild ganz herzlich Dr. Karin Ebel. Liebe Karin, herzlich willkommen im großen Bild zurück.
Ja, danke, dass ich wieder dabei sein darf.
Wir haben uns, liebe Hörerinnen und Hörer, mit Dr. Karin Ebel schon unterhalten in Folge, falls Sie das nachhören wollen, in Folge 27 und Folge 69. Und Dr. Karin Ebel ist Inhaberstrategin mit einem eigenen Unternehmen, Ebel und Partner. Liebe Karin, hol uns doch mal kurz ab. Was macht die Inhaberstrategie? Was ist das Ziel? Warum rufen dich Familien, Unternehmerfamilien in ihren Kreis? Und lassen sich von dir beraten und begleiten dabei, eine, wie der Name schon sagt, Inhaberstrategie zu entwickeln und auch fortzuschreiben.
Ja, die Inhaberstrategie ist einfach wichtig für Gesellschafterfamilien oder Inhaber von Family Offices, damit sie wirklich für sich festlegen, was sind unsere Entscheidungsparameter und wie können wir als Gruppe entscheiden. Und da sollte man meinen, dass der Gesellschaftsvertrag ausreicht. Ich bin selber Juristin und Steuerberaterin, aber der Gesellschaftsvertrag schafft einfach nur den Rahmen und so das mit Leben zu füllen, was wir wirklich meinen. Da braucht die Familie ein gemeinsames Verständnis. Und um dieses Verständnis zu erarbeiten, beispielsweise sagt ein Gesellschaftsvertrag nur, die Gesellschaft hat zwei Geschäftsführer, aber welche Anforderungen ich erfüllen muss, insbesondere als Familienmitglied, das ist überhaupt nicht geregelt und da setze ich dann an mit der Inhaberstrategie und kläre mit der Familie die wesentlichen Themen rund um das Familienunternehmen, um zu sagen, was ist uns wichtig, was ist unser Wertesystem, wie setzen wir das um in der Corporate Governance und was machen wir als Familie, damit wir auch auf Dauer gute Entscheidungen zusammentreffen können und das gibt dann in Summe die Inhaberstrategie und sozusagen eigentlich das Grundgesetz für die Familie ist das.
Wenn man dieses Konstrukt der Familienstrategie mal über die Strategie beim aktiven Unternehmen und beim passiven Unternehmen, also beim Family Office Vermögen, legt, dann setzt die Familienstrategie ja Leitplanken. Und vielleicht lass uns mal am Anfang kurz herleiten, was für Leitplanken das sind. Also welche Zahnräder entstehen da, die dann letzten Endes in die Vermögenssteuerung, in die Unternehmensausrichtung eingreifen und die maßgeblich mitprägen. Denn letzten Endes sind unsere beiden Disziplinen ja extrem eng verzahnt und komplementär. Und das, was du mit deinen Familien in der Strategie entwickelst, hat ja unmittelbare Auswirkungen auf das, was ich jetzt beispielsweise in der Vermögensstrategie und in der Vermögenssteuerung begleite. Lass uns das nochmal kurz herleiten.
Ja, wir starten beispielsweise bei dem Thema, warum machen wir das überhaupt zusammen? Das ist ja gerade in deinem Metier sehr wichtig, wenn beispielsweise ein Cash-Event da gewesen ist und wir haben vier Geschwister, legen wir das gemeinsam an oder geht jeder seiner Wege? Das ist dann schon die erste Frage und die stellt sich auch im Familienunternehmen. Warum machen wir das zusammen und warum machen wir es die nächsten 20 Jahre zusammen? Weil diese Fragen der Inhaberstrategie tauchen meistens so im Rahmen eines Generationswechsels auf. Und wenn ich diese Frage stelle, dann kriege ich ganz unterschiedliche Antworten oder Reaktionen. Also manchmal kommt so das blanke Entsetzen, was stellt sie da für eine Frage? Natürlich machen wir das zusammen. Aber wenn man dann sagt, warum, höre ich durchaus, naja, weil der Vater das möchte oder das Tradition ist. Und das reicht mir einfach nicht, weil ich glaube, wir kommen in schwierige Situationen mit Unternehmen, aber auch mit dem Family Office. Und da muss ich wissen, warum ich in dieser Gruppe gefangen bin, im positiven wie im negativen Sinn. Und diese Frage, da starten wir zuerst. Und dann gehen wir einen Schritt weiter und sagen, okay, wenn wir jetzt zugrunde legen, ihr macht das zusammen, was ist euch denn wichtig? Was sind eure Werte und Ziele? Und das klingt manchmal so soft, aber es ist der absolute Ausgangspunkt, um auf Dauer gemeinsam Entscheidungen treffen zu können. Weil wenn wir jetzt uns ein Unternehmen vorstellen und da habe ich einen Gesellschafter, der sagt, naja, für mich ist es nur wichtig, möglichst viel Ertrag zu machen, bekannt zu werden und dann will ich es verkaufen. Der hat natürlich einen ganz anderen andere Entscheidungsparameter als jemand, der sagt, ich möchte es auf Generationen erhalten. Und das muss vorher zumindest mal ausgesprochen werden und auch als gemeinsame Basis da sein. Was ist uns wirklich wichtig und was leiten wir für obergeordnete Ziele daraus ab? Und wenn ich das habe, dann kann ich erstmal weiter in die Details gehen. Und die meisten springen sofort in konkrete Themen rein und sagen, wir wollen jetzt einen neuen Geschäftsführer aus der Familie etablieren oder dieses oder jenes machen. Aber wir brauchen erstmal den Unterbau, wirklich das Fundament. Und das brauchen wir sowohl für deine Disziplin als auch für mein Thema, weil das ist der Startpunkt für die gemeinsame Reise in die Zukunft.
Also gibt es aufgrund dessen, was auf deiner Ebene besprochen wird, unten drunter durchaus Wechselwirkungen, wenn man sich überlegt, warum eine Familie das zusammen macht, warum ein gemeinsamer Kern erhalten werden soll, ein gemeinsamer Tisch, an dem man sich setzt, an dem man über das Vermögen, über die Ausrichtung spricht, dann hat das natürlich Auswirkungen darauf, wohin man investiert, wie man investiert und auch wie man ein Unternehmen steuert. Wir gehen im Einzelnen im Rahmen dieses Gesprächs darauf ein. Ich freue mich sehr drauf, weil unser letzter Stand schon ein paar Jahre her ist und seitdem sehr, sehr viel passiert ist. Und jeder, der in der deutschen Unternehmenslandschaft, egal in welcher Disziplin, berät, hat das am eigenen Leib schon viele Jahre gesehen. Die Zeiten werden ein bisschen schwierig. Das politische Momentum hat sich ein bisschen verändert. Wir haben im Prinzip seit Corona, seit dem Angriffskrieg auf die Ukraine, seit den Bemühungen, uns aus diesen beiden Tälern, aus der Inflation wieder vorzuarbeiten, zum Teil sehr schwer getan. Und das ist eine Herausforderung für die Familien selber, für ihre Unternehmen und auch für ihre Vermögensallokation auf der Privatseite. Oder wenn wir nur über Familien sprechen, die ein reines Family Office haben, die kein eigenes operatives Unternehmen mehr haben, dann eben ganz genauso. Liebe Karin, vielleicht bevor wir da einsteigen, noch ein ganz kurzes Update zu dir. Denn beim letzten Mal warst du noch unter anderer Flagge unterwegs. Du hast ein eigenes Unternehmen gegründet, schon viele Jahre, sehr erfolgreich. Und sag uns mal ganz kurz, wie es dazu kam und wie ihr heute aufgestellt seid.
Ja, ich bin mit Ebel und Team selbstständig unterwegs. Team sagt der Name schon, mit verschiedenen Kollegen in unterschiedlichen Fachrichtungen, sodass wir immer für die Mandanten und für die Familien das ideale Team zusammenstellen können. Was uns alle auszeichnet, dass wir einen gemeinsamen Blick auf die Themen haben und vor allen Dingen, dass wir alle unabhängig agieren. Also wir werden wirklich nur vom Mandanten bezahlt und sonst von keinem. Und das gibt uns auch die Situation, dass wir dann wirklich im Sinne des Mandanten beraten, unterstützen können und Hinweise geben können. Wir sind deutschlandweit unterwegs. Hauptsitz ist Köln. Aber wir sind wirklich von Norddeutschland bis ganz in den Süden unterwegs. Bei uns traditionell doch noch schwerpunktmäßig eher bei den Familienunternehmen. Das heißt dann meist auch in den ländlichen Gegenden, wo halt klassischerweise die Familienunternehmen sitzen. Und interessanterweise mache ich das jetzt über 20 Jahre. Das heißt, ich komme auch jetzt in die Situation, wo ich den zweiten Generationswechsel begleite. Also wo ich beim ersten Mal den Junior begleitet habe, ist das jetzt mein Senior in Anführungsstrichen und es geht auf die nächste Generation. Und ich kann dann immer ganz schmunzelnd auch sagen, bei der Inhaberstrategie und allen Themen, die da auftauchen, ich weiß noch genau, was du deinem Vater erzählt hast. Also vielleicht sollten wir da bei den Kindern noch mal ein bisschen, ja, einen offeneren Blick haben. Weil es hat sich in der viel geändert und ich finde auch seit Corona besonders viel.
Du hast dir keine BaFin-Lizenz genommen, du hast keine angelagerte Beratungsstelle für Unternehmenstransaktionen oder Private Equity Vermittlung oder ähnliches. Das heißt, du bist sozusagen ganz pur auf dein Beratungsfeld fokussiert. Das muss man heute in der Zeit dazu sagen, weil aus so manchem guten, unternehmerisch angereicherten Adressbuch ja so manches Kapital geschlagen werden soll, wie ich gehört habe.
Ja, aber Christian, wir beide arbeiten für unser Geld. Das machen richtig. Wir so. Ja, da kommt halt eine Menge Erfahrung dazu. Vielleicht sollte man da auch hinschauen, weil am Ende geht es doch darum, und das ist ja bei dir genauso, für diese Familie das zu finden, was am besten passt. Ja, also was wirklich fürs Vermögen passt, was zur Familie passt. Und das herauszufinden, das ist ja nicht immer ganz einfach, weil du sprachst vorhin von Kommunikation. Das ist das A und O. Und in Corona-Zeiten hatten wir nicht die Möglichkeit, viele persönliche Gespräche zu führen. Die Familien auch nicht. Die haben sich da so ein bisschen aus den Augen verloren. Und das macht es nicht einfacher. Und insofern finde ich, ist es wichtig, das wieder ans Laufen zu kriegen. Und wenn jetzt die geopolitische Situation und die wirtschaftliche Situation so schwierig ist, wie sie ist, dann kriegen wir es jetzt von allen Seiten. Und da wirklich durchzumanövrieren und dann trotzdem die wirtschaftlichen Vermögensthemen, Steuerthemen nehmen auch wieder zu, nicht aus dem Auge zu verlieren und die Befindlichkeiten der Familie zu berücksichtigen, das ist dann schon wirklich eine Herausforderung und das macht jeden Tag aufs Neue Spaß, weil jede Familie auch anders tickt. Und das müssen wir jetzt einfach in einem Puzzle vernünftig zusammensetzen.
Richtig. Und du hast schon gesagt, es gibt da viele Herausforderungen. Also seit Corona hat sich die Kommunikation eher digitalisiert. Seit Corona hat sich der Wunsch, sich als Familie vielleicht nicht nur in Deutschland mit einem Domizil aufgestellt zu sein, sondern vielleicht auch in anderen Ländern auch ein bisschen verstärkt. Also man denkt vielleicht noch mal ein bisschen internationaler. Das hat Gründe. Das ist die Angst vor finanzieller Repression. Das ist Angst vor Überregulierung. Und egal, ob das jetzt diffuse, begründete oder unbegründete Ängste sind, es ist einfach so. Und das ist etwas, was du handhaben musst. Was ist denn so insgesamt für dich seit Corona an Tendenzen festzustellen und was sind richtige Lösungen dafür? Also wie geht man damit um, dass die Familie vielleicht gar nicht mehr komplett in Deutschland ist, dass sie auch gar kein Interesse hat oder sich entwöhnt hat, sich regelmäßig an den gemeinsamen Familientisch, ist ja kein Beiratstisch, aber an den gemeinsamen Familientisch zu setzen?
Ja, ich glaube, es ist erstmal wichtig, das Bewusstsein zu schaffen, dass ich wirklich eine Kommunikation brauche und zwar auf persönlicher Ebene, sofern das möglich, also sofern das räumlich möglich ist, einfach die Wertschätzung dafür wieder in den Fokus zu bringen. Das ist mal der erste Schritt. Dann bei dem Thema Internationalisierung haben wir natürlich sofort heftige Steuerthemen wie Wegzugsteuer etc. am Tisch, aber es geht auch weiter. Wir haben Familien, die leben in verschiedenen Kontinenten, einer in den USA, der andere wirklich in Australien. Da wird schon schwierig per Teams ein Zeitfenster zu finden, wo alle wach sind. Ja, also dann muss man auch wirklich dem einen dann vielleicht mal zumuten, ein bisschen früher aufzustehen, der andere bleibt ein bisschen länger auf, wir sitzen in der Mitte. Also das ist mittlerweile schon auch eine logistische Herausforderung. Und da brauche ich ein Verständnis, es lohnt sich. Also ich muss die Familie wirklich überzeugen, dass das die Investition ist, diese Zeit, weil ich muss mich austauschen, um zu wissen, wie tickt der andere. Und gerade wenn ich so weit auseinander wohne, dann kriege ich ganz viele Dinge gar nicht mehr mit. Ich kriege überhaupt nicht mehr mit, was sind da für tägliche Sorgen bei dem? Warum guckt der jetzt heute mal besonders schlecht? Hat er schlecht geschlafen oder mag der mich einfach nicht? Und sowas über den Bildschirm zu transportieren, ist schwierig. Und man muss sich Zeit nehmen. Und wir haben ja schon Situationen, wo ich dann wirklich 5, 6 Familienmitglieder auf dem Bildschirm habe und auf einmal schaue ich auf ein leeres Sofa. Dann ist jemand weg. Da kann ich nicht hinterherlaufen. Das heißt, wir müssen erstmal wieder lernen zu sagen, ja, die Kommunikation ist wichtig. Zeit ist wahnsinnig knapp geworden. Also überhaupt Familien zu überzeugen, dass ich jetzt mal 3 Stunden brauche, um ein Thema in Ruhe zu besprechen. Das war vor 10 Jahren selbstverständlich, hat man sich den ganzen Tag zusammen hingesetzt. Jetzt ist 3 Stunden schon wirklich lang. Digital geht ohnehin nicht so lang, es ist deutlich ermüdender. Aber das, was vorher selbstverständlich war, da brauche ich jetzt erstmal Anlauf. Und deshalb für mich wirklich, auch wenn ich Familien frage, die es erfolgreich geschafft haben, was ist das Wichtigste? Sie sagen alle Kommunikation. Das müssen wir herstellen. Zweitens, was wir sehen.
Darf ich da ganz kurz was fragen? Die Aufmerksamkeitsspanne nicht nur jüngerer Menschen, auch Menschen in meinem Alter, und da beschließe ich mich mit ein, hat sich ja auch ein bisschen verändert durch die starke Digitalisierung. Und vielleicht sind diese langen, ganztägigen Treffen mit der Familie von früher heute in der Vorstellung eines jeden auch so unglaublich öde und langweilig, und man denkt sich, brauchen wir den ganzen Tag, können wir das nicht einfach viel schneller durchkaspern, was wir da zu besprechen haben. Aber deine Message ist ja genau, all die Feinheiten in der Kommunikation, all der Familienzusammenhalt braucht ja eigentlich diese Zeit. Habe ich das so richtig verstanden?
Ja, klar. Und Kommunikation muss ja auch geübt werden. Gerade wenn wir uns so gut kennen als Familienmitglieder, ist es unglaublich schwierig, über wirtschaftliche oder Vermögensthemen zu sprechen. Insbesondere, wenn sie dann auch einen emotionalen Hintergrund haben. Wenn es darum geht, wie legen wir an und was will ich denn überhaupt? Das muss ich durch Kommunikation machen. Was wir auch sehen, dass die Gesellschafter immer weniger Vorkenntnisse mitbringen. Also das geht immer weiter auseinander. Ich habe immer ein paar dabei, die sind da wirklich sehr interessiert, die haben sich schon ausreichend vorbereitet, die sind auf einem hohen Wissensstand, und andere halt nicht. Und da kann man dann halt schlecht sich Dinge gemeinsam erarbeiten. Also dieses gemeinsame Erarbeiten von Alternativen, das ist für mich weg. Also der Punkt ist eigentlich zu sagen, ich spreche mit jedem vorab vertraulich, um mal so ein Gesamtbild, passt gut zu deinem Thema, um das große Bild zu bekommen. Und auf dieser Basis habe ich dann eine Roadmap, dass ich sage, das und das müssen wir klären. Und dann weiß ich schon, wie die Familienmitglieder ticken, was ihnen wichtig ist und wovor sie Sorgen haben. Und auf der Basis kann ich einen Vorschlag machen zur Diskussion. Und das funktioniert, weil dann steigen alle auf dem gleichen Niveau ein. Das funktioniert, aber dieses Erarbeiten, was man so einen ganzen Tag gemacht hat, das wird eigentlich, ich mache das gar nicht mehr. Da ich sage, gut, wir starten dann eben mit einem konkreten Diskussionsvorschlag, dass ich sage, ich habe das und das von euch verstanden, lass uns mal darüber nachdenken. Das funktioniert, und dann brauche ich auch keinen ganzen Tag, weil auf der Basis kann man nicht einen ganzen Tag arbeiten, es ist viel zu anstrengend.
Ja,
ja. Ja, also insofern ist das dann auch eine zeitliche Ersparnis. Es ist nur ein anderes Vorgehen.
Mhm. Verstehe. Ja, und wenn wir jetzt, ja. Gut. Und wenn wir jetzt sozusagen die weiteren Herausforderungen mal durchgehen, da fallen einem ganz viele Sachen ein. Ich will dir erstmal das Feld überlassen und komme dann nachher mit den Dingen, die von außen, sozusagen aus der gesamtwirtschaftlichen und politischen Situation so auf die Familienvermögen wirken.
Ja, was wir beispielsweise vielleicht mal ganz am Anfang beleuchten sollen, viele haben ja eine Inhaberstrategie oder eine Familienverfassung und denken, jetzt ist alles gut. Jetzt sehen wir aber, wir haben schwierige wirtschaftliche Zeiten, und ich habe es jetzt mehr als einmal erlebt, dass diese Inhaberstrategie, die bisher, oder die Familienverfassung, das ist ja das Ergebnis einer Inhaberstrategie, dass die eigentlich nur für gute Zeiten nützlich ist. Da steht ganz viel drin, was der Familie wichtig ist und was jeder sofort unterschreiben würde. Aber das heutzutage umzusetzen, Stichwort Nachhaltigkeit, Stichwort Standort in Deutschland, in einem kleineren Ort, im ländlichen Gebiet beizuhalten, Finanzierung des Unternehmens durch stehengelassene Gewinne, ja, und dann bleibt eben alles stehen und gar nichts wird mehr an die Gesellschaft da ausgekehrt. Das sind jetzt alles so Themen, da geht's wirklich ans Eingemachte. Und da hilft mir meine alte Familienverfassung wenig, weil da sind wirklich viele dabei, die sind nur für gute Zeiten gemacht, aber nicht für Sturm. Und da muss man dann sagen, da müssen wir doch nochmal ran, weil da hat sich im Umfeld wahnsinnig viel geändert.
Kann man in dem Zusammenhang so eine gewisse Abstiegsangst feststellen? Also wir kommen ja aus wirklich richtig guten Jahrzehnten, die auch für das deutsche Mittelstandsmodell und für alles, was Deutschland in der Welt anzubieten hatte, sehr, sehr vorteilhaft waren. Und da ändern sich jetzt gerade sehr viele Parameter. Und man kann sich vorstellen, jetzt, wo die Cashflows nicht mehr für alles da sind, was man sich mal als selbstverständlich so vorgerechnet hat, kann es ja gut sein, dass eine Familie tatsächlich vielleicht auch intern artikuliert, liebe Leute, mit unserem Geschäftsmodell, aber auch mit den Rahmenbedingungen, werden wir uns einfach, also wenn wir den Gürtel enger schnallen müssen und es wird einfach Veränderungen geben und wir müssen uns vielleicht auch alle mehr einbringen und mehr bemühen und es geht nicht, dass wir quasi nur passiv am Familientisch sitzen und wir müssen ein bisschen mehr dafür sorgen, dass das, was wir hier machen, was wir die Gesellschaft anbieten wollen, auch zukunftsfähig bleibt.
Ja, wir müssen aufpassen oder die Familie müssen aufpassen, dass sie jetzt nicht in eine Hektik verfallen. Ja, Stichwort, wir müssen uns mehr einbringen. Also ich glaube, wir müssen ein bisschen genauer hinschauen, wer kann überhaupt beitragen. Ich bin ja auf Gesellschafterebene unterwegs. Ich rede nicht über die operative Geschäftsführung oder den Family Officer. Das ist nochmal ein ganz anderes Thema, aber auf Inhaberebene. Und da muss ich gucken, wie haben wir denn die Aufgaben verteilt? Haben wir einen Beirat oder einen Anlagenausschuss? Und bin ich Gesellschafter oder bin ich auch zusätzlich noch Mitglied des Beirats oder Anlagenausschusses? Und in diesen Zeiten ist es wichtiger denn je, dass jeder seine Aufgabe und seine Rolle ausfüllt, aber auch nicht diese Grenze überschreitet. Also wirklich in diesem Rahmen bleiben. Und dann gehört auch dazu, dass man wirklich eine Aufgabenteilung hat. Also wenn ich einen Gesellschafterkreis von 20, 25 Gesellschaftern habe, dann können wir nicht immer alles mit 25 Personen besprechen, wenn es um Entscheidungen geht, sondern da gibt es eine klare Governance, wo haben sich die Gesellschafter das letzte Wort vorbehalten, wo wird vielleicht auf Beiratsebene entschieden. Und in heutigen Zeiten ist es ganz wichtig, dass man das berücksichtigt, weil sonst habe ich das Risiko, dass alle beitragen wollen, ist gut gemeint, aber das ist nicht immer das Beste fürs Unternehmen oder fürs Familienvermögen. Und das wird zunehmend schwieriger, weil auch teilweise gar nicht mehr klar ist, was ist denn jetzt überhaupt gefragt? Welches Wissen ist heute gefragt? Weil ich habe gelernt, dass, wo ich mit groß geworden bin, und Christian, ich nehme dich da mal mit rein, auch mit dem, was du mit groß geworden bist, dieses Wissen kann man heute nicht mehr gebrauchen. Es hat sich so viel geändert. Wir müssen uns also wirklich auf die neue Situation vorbereiten und gucken, wer kann da beitragen? Da spielt Alter nicht mehr so eine große Rolle. Ja, also Erfahrung ist zwar hilfreich, aber manchmal hilft die auch gar nicht. Sondern muss wirklich gucken, was sind denn jetzt die Anforderungen, über die wir entscheiden müssen und wer kann da am besten beitragen. Und so sollte man die Aufgaben verteilen. Und das widerspricht aber manchmal dieser Familiendynamik, die man selber hat, ja, so dass ein junger Kerl vielleicht, der ein erfolgreiches Startup hat, der mit KI sich auskennt, dass der vielleicht jetzt gerade etwas mehr beitragen kann als der 60-Jährige, der seit Jahrzehnten sich um Finanzen gekümmert hat. Das passt nicht in die Familiendynamik und da muss man dann gucken, wie man das letztendlich unter einen Hut bekommt. Und das hat wirklich auch mit Akzeptanz zu tun in der Familie. Das hat damit zu tun, dass man sein Ego mal ein Stückchen zurücknimmt, auch wenn das schwierig ist. Dafür brauche ich einfach eine gewisse Übung in der Kommunikation und im Verhalten. Und immer eine Leitlinie, was ist uns wichtig? Ja, wie viel Nachhaltigkeit können wir uns beispielsweise im Moment leisten? Ja, wie viel geht da rein und wie viel investieren wir vielleicht in KI? Das sind dann die Spannungen.
Das sind zwei Felder, auf die ich noch ganz kurz eingehen möchte. Erstens, wenn die Rollenverteilung oder die Gewichtung der Rollen und der Entscheidungen am Familientisch sich dahin ändern, dass die Jüngeren, die sich mit all den Effekten und den Ableitungen aus künstlicher Intelligenz und den ganzen Konsequenzen besser auskennen, verschieben, dann muss ja sozusagen die alte Generation erkennen, dass sich hier gerade viel verändert und muss vielleicht auch anerkennen, dass wir in Europa in einem Kontinent sitzen, der diese Themen nicht dominiert, sondern der im Prinzip nur adaptieren und zur Kenntnis nehmen kann und dass das meistens auf produzierendes Gewerbe ja zunächst mal starke disruptive Effekte haben kann. Und da bin ich jetzt wieder bei der Abstiegsangst. Also wird aus deiner Sicht denn dieses Risiko und dann auch die Bereitschaft leicht erkannt, dass man sagt, okay, jetzt gibt's hier Schwierigkeiten, der Sohnemann ist in diesem Bereich Firma, hat sich da schon bewiesen. Also geben wir ihm viel mehr Stimme und viel mehr Gewicht in den Entscheidungen oder gibt es da eher so ein Naserümpfen und künstliche Intelligenz, Bitcoin, all dieser Kram, ich sage es immer einfach, wird sich nicht durchsetzen, genauso wenig wie das Internet.
Ja, und das Auto.
Ja, genau.
Also ich glaube, wir müssen drüber nachdenken, nicht entweder oder, sondern den Kreis ein bisschen öffnen. Und auch gerade die jungen Leute, die beispielsweise mehr Affinität und Erfahrung für KI oder Bitcoin haben, sie in diesen Kreis hinzuzunehmen und ihnen zuzuhören. Die Entscheidung sollte immer noch mit allen Erfahrungen und Wissensständen getroffen werden. Also auch die ältere Generation hat ja guten Grund zu sagen, das können wir uns jetzt vielleicht nicht leisten, wir müssen dann mal in Etappen denken. Ich glaube, dass es nur wichtig ist, dass in der Diskussion auch diesen Stimmen zugehört wird, die eben neue Dinge einbringen. Aber die sind auch manchmal ein bisschen leichtsinnig und nicht so versiert mit Finanzen. Da kann dann die ältere Generation oder jemand anders wieder gut helfen. Und ich glaube, dieses Verständnis mal losgelöst in der Diskussion von Beteiligungsverhältnissen, von Stimmrechtsmehrheiten und so sagen, lasst uns mal einfach diskutieren. Was erscheint uns schlüssig? Was ist wichtig für uns? Wie können wir das umsetzen? Und auf der Basis meine Entscheidungsgrundlage hinzukriegen, das ist eigentlich, finde ich, das Spannende. Und wenn man den Weg gemeinsam geht, dann hat man in der Regel auch die Mehrheit. Also ich würde auch davor warnen, jetzt das Ruder komplett umzuschwenken und zu sagen, jetzt gucken wir nur noch auf diese neuen Themen. Das passt, funktioniert auch nicht. Es ist wie immer im Leben, wir brauchen irgendwo eine Balance. Und da müssen Familien sich ranrauben. Die Stimmung ist weiter erstaunlicherweise, was ich so sehe, besser als das, was ich in der Zeitung lese.
Ja.
Es muss auch dazu sagen, es gibt für mich zwei Arten von Unternehmen. Die Unternehmen, die in der Corona-Zeit ihre Hausaufgaben gemacht haben und auch wirklich schon ihre Kosten im Griff haben, über Geschäftsmodelle nachgedacht haben, also die wirklich vorbereitet sind auf eine Krise, die damals gar nicht so erkennbar war, wie sie heute jetzt tatsächlich da ist. Und es gibt Unternehmen, ich sitze ja hier in Köln, Tettnau immer Jutje Jangen, die sagen, naja, das wird schon, das ist jetzt nur mal kurz eine Phase und das geht wieder, auch die haben es schwer. Ja, also wer jetzt seine Hausaufgaben noch nicht gemacht hat, wer seine Kosten nicht im Griff hat, wer seine Investitionen nicht am richtigen Ort hat, wer Streit in der Familie hat und das nicht gelöst hat, also für den wird es schwer. Weil die Anforderungen draußen sind so immens, da kann ich jedes Nebengeräusch im Moment nicht vertragen.
Da sind wir letzten Endes beim Geschäftsmodell und letzten Endes ist das, was du ja machst, immer für Familien gedacht, die auch zum Großteil noch ein operatives Unternehmen haben. Und die Hausaufgaben fängt man natürlich an, im operativen Unternehmen zu machen. Und das große oder ich die zwei großen Themen, die ich auch schon genannt habe, die aus meiner Sicht da ganz stark wirken, ist, dass wir in Europa sitzen in einer Region, die schwach wächst, die stark reguliert ist und die viele Herausforderungen hat, die in anderen Regionen es ein bisschen leichter machen zu wirtschaften. Natürlich ist die Rechtssicherheit hier größer und gefühlt vor allen Dingen größer als in anderen Regionen. Das muss man natürlich auch ganz klar sagen. Aber gleichzeitig haben wir neben diesen regulatorischen Hürden und diesen schwachen Wachstumsraten noch dieses Element der künstlichen Intelligenz, das zunächst mal für europäische produzierende Unternehmen wahrscheinlich eine sehr, sehr große Herausforderung wird, weil man Angst vor Disruption haben kann, weil sich viele Unternehmen da verändern werden. Und vor allen Dingen dann, und jetzt denke ich an die deutschen Maschinenbauer und alles das, was uns mal in den letzten Jahrzehnten so erfolgreich gemacht hat, dann, wenn die künstliche Intelligenz Hände, Füße und Räder bekommt. Das hat in meinem Podcast, der zu Weihnachten, zu Silvester ausgestrahlt wurde, der Zukunftsforscher auch schon sehr, sehr plastisch geschildert. Und die große Chance für den deutschen produzierenden Mittelstand besteht ja darin, dass man künstliche Intelligenz nicht dadurch für sich nutzt, dass man irgendwo ein Datencenter hinbaut und irgendein Large Language Modell trainiert und dort hostet, sondern dass man sie direkt an den Mann bringt und dass künstliche Intelligenz die Produktion und auch letzten Endes die Effizienz meiner Produkte erhöht. Und da sind wir wieder in Deutschland, da sind wir wieder im deutschen Mittelstand und das ist für deutsche Unternehmen eigentlich eine Riesenchance. Und ist das eine in Anführungszeichen Aufbruchsstimmung, eine Chance, die du in deinen Gesprächen siehst, oder wird die künstliche Intelligenz eher noch als Risiko gesehen und als etwas, was vielleicht auch dann von der alten Generation, das ist jetzt wirklich so meine Beobachtung, manchmal einfach weggewischt wird und gesagt wird, ach, das hat mit dem, was wir produzieren, nichts zu tun.
Also ich sehe durchgängig, dass die KI bei allen angekommen ist, sie wird nur manchmal nicht so umgesetzt oder angegangen, wie man das vielleicht tun sollte. Also da sieht man Unterschiede. Sie wird aber von allen ernst genommen. Sie wird von den meisten für unverzichtbar gehalten. Da muss man dann auch gucken, wie passt das denn zu uns. Aber ich habe in der letzten Zeit überhaupt keinen mehr getroffen, der irgendwo gesagt hat, ach, das brauchen wir nicht. Das geht auch so. Wir müssen natürlich sehen, bei den Familienunternehmen, die sitzen ja nicht vor der Entscheidung, wo bauen wir jetzt unsere Firma hin? Ja, welches Geschäftsmodell machen wir? Das ist keine grüne Wiese. Die haben ihre Produktion hier, die haben die Mitarbeiter hier, die haben das Geschäftsmodell hier. Und für die geht es darum, wirklich zukunftsfähig zu bleiben. Und da ist KI wirklich eine große Chance, das zu bekommen. Und das gibt schon Auftrieb. Und das ist auch wahnsinnig interessant für junge Leute. Weil ich sagte gerade, die sitzen häufig in ländlichen Gebieten. Aber wenn ich wirklich eine spannende Aufgabe biete, dann bin ich interessant für junge Leute. Die müssen dann auch 5 Tage in die Woche vor Ort sitzen, keine Frage. Aber ich werde dadurch so interessant, dass ich vielleicht auch Leute bekomme, die ich sonst eigentlich ohne KI gar nicht kriegen würde auf dem Niveau. Insofern, da ist schon, es ist so eine Mischung aus Aufbruchstimmung und wir müssen es tun, wir können uns nicht wegducken. Aber es ist keine Frage mehr, ob wir dieses Thema KI vertiefen müssen oder nicht. Ja, sogar bei anderen Themen, wo man sagt, naja, bei Pflegediensten oder solchen Themen, wo man sagt, wieso brauche ich da KI? Auch da gibt es Einsatzmöglichkeiten, da hat es eben dann mit Effizienz zu tun.
Ja. Und die Resignation über die Situation in Europa, wie schwingt die denn mit? Denn die kann ja letzten Endes, wenn man dem Produktionsstandort ausgeliefert ist und vielleicht auch seinem Absatzmarkt ausgeliefert ist, die kann man ja quasi nur, in Anführungszeichen, Schulterzucken zur Kenntnis nehmen und sagen, ganz schön blöd, wir sind unzufrieden und hadern mit der Politik oder hadern mit allem, was uns in Europa in Anführungszeichen so vergleichsweise schwach macht. Oder man kann es auch konstruktiv angehen. Was für Antworten und was für Reaktionen erlebst du dort?
Da gibt es einmal die sagen, wir machen jetzt einfach und gucken, wie wir da einfach durchkommen. Also die machen. Andere, und das macht mir schon eher Sorge, das beobachte ich seit Jahren, investieren nicht mehr in Deutschland. Also die Investitionen gehen wirklich ins Ausland. Nur da wird es seit des Ukraine-Krieges auch schon schwierig, wohin. Weil klassischerweise waren osteuropäischen Länder die Länder, wo hingegangen wurde. Polen ganz weit vorne, Tschechien, jetzt Rumänien, Bulgarien. Das hat natürlich da schon zu so einer vorsichtigen Haltung geführt. Weil jetzt guckt man eher, wo kann ich sonst hingehen. Da wird es aber ehrlich gesagt bei unserer weltpolitischen Lage auch ein bisschen schwierig, wenn ich ein sicheres Rechtssystem, politisches System haben möchte, eine sichere Währung, Leute vor Ort, wo ich weiß, die sind zuverlässig, also einfach von, dass ich da Fachkräfte kriege. Also wenn man sich das alles anguckt, ist Europa gar nicht so schlecht und Deutschland auch nicht. Was uns wirklich immens beeinträchtigt, was ich aus Gesprächen mitbekomme, ist wirklich diese überbordende Bürokratie, die Steuer, also wirklich, was ich an nicht produktiven Tätigkeiten habe. Das ist einfach ein Riesenthema, verbunden mit Steuerlast. Aber die wird noch hingenommen, wenn es geht. Aber dass ich eben so viele sinnlose Auflagen habe, die ich erfüllen muss, ja, wo ich dann Schulungen machen muss und für ein paar Leute. Also sowas ist einfach schwierig, weil das macht es dann teuer. Mhm.
Und ich meine, bei diesen beiden Herausforderungen, künstliche Intelligenz und Standortfrage, kann ich mir vorstellen, dass sich Familien auch schon mal dann nochmal die Frage stellen, warum machen wir das eigentlich gemeinsam? Also warum will denn der Sohn weiter seine Zeit und seine Perspektive dafür in Anführungszeichen aufopfern, dass er die alte Kerzengießerei seiner Familie da irgendwie noch mit begleitet, während er doch gleichzeitig mit seinen Tech-Gründungen viel erfolgreicher ist und am besten einen einfachen Weg geht und sich ganz von dem alten Geschäftsmodell abwendet. Ich drücke das jetzt sehr plastisch aus. Aber das sind doch durchaus Szenarien, die ich mir vorstellen könnte.
Ja gut, ob das mit dem Tech-Startup dann so viel einfacher ist, das sei mal dahingestellt. Wenn ich junge Leute frage, was treibt euch an? Warum wollt ihr das machen? Dann fühlen die sich nicht verpflichtet, aber sie finden es schön, erstmal was auszugreifen, was sie auch in der Familie noch weitertragen können. Aber vor allen Dingen sehen sie, wie viel Gestaltungsspielraum sie haben. Sie können wirklich auch was aufbauen, was vorige Generationen schon vorbereitet haben. Und ich habe einen immensen Gestaltungsspielraum. Und das ist etwas, was junge Leute antreibt, weil sie sagen, damit schaffen wir auch was auf Dauer. Das ist nichts, was wir dann sofort wieder verkaufen, sondern wir schaffen wirklich was. Wir sprechen mit den Mitarbeitern. Wir haben Verantwortung. Das wollen wir auch wirklich übernehmen. Also da gibt es schon gute Gründe. Warum funktioniert es nicht? Die Frage finde ich fast noch ein bisschen spannender. Es funktioniert dann nicht, wenn jemand eigentlich die Qualifikation hat und den Wunsch, es fortzuführen, aber er weiß, ich habe demnächst nur 8%, weil wir so zersplittert sind. Und die anderen 92% sind mit mir verwandt und die fragen mich immer, warum hast du es denn so entschieden und warum machst du es nicht anders und warum geht es nicht schneller? Das hält junge Leute ab. Das heißt, ich muss auch sehen, dass der Anreiz groß genug ist, weil es scheitert eher daran zu sagen, für die 8% mache ich das nicht, weil die bekomme ich sowieso, dann bin ich doch lieber Gesellschafter und mache dann nebenbei, sage ich mal, in meinem Hauptberuf mein Startup. Deshalb müssen wir sehen, wie kriegen wir das gebündelt, dass das Package interessant ist für junge Leute. Und früher haben wir eher Familie so ein bisschen weggehalten, auch die Guten, weil wir gesagt haben, das könnte Streit geben. Ich glaube, dass wir das komplett umdenken müssen und sagen, wir werben Fachkräfte an. Wir müssen um die internen Familienmitglieder noch viel mehr werben, wenn wir welche haben, die qualifiziert sind, weil die können auch woanders hingehen. Und die muss ich sehen, dass ich das so interessant mache, dass die hier bei mir bleiben. Und ich muss ihnen auch zeigen, hier, guck mal, der Gestaltungsspielraum, der ist einfach so gut und auf einem Niveau, das kriegst du mit deinem Startup so schnell gar nicht hin.
Es gibt in jeder Familie, und da bin ich auch wieder sehr plakativ, Mitglieder, die sich aus den bewussten Entscheidungen oder den aktiven Entscheidungen so ein bisschen raushalten, die auch sagen, ich habe andere Themen und mich belastet das auch, diese Verantwortung zu haben und Teil einer sehr erfolgreichen Unternehmerfamilie zu sein, die vielleicht auch in der Öffentlichkeit steht. Ich ziehe mich eher zurück und will vielleicht lieber nur stiller Teilhaber sein dessen, was das Familienvermögen erwirtschaftet oder das Familienunternehmen. Und das ist ja auch vollkommen normal. Und in meiner Beobachtung ist das sehr häufig. Und ist aber etwas, was jetzt in der Phase, in der man den Gürtel enger schnallen muss und der vielleicht einfach die Verteilung nicht mehr so bequem organisiert werden kann, auch in Frage gestellt wird. Hast du festgestellt, dass die anderen Familienmitglieder, die dann am Familientisch sitzen, die sich die Entscheidungen treffen, die diskutieren, die debattieren, abwägen, dass die dann schon mal so reagieren, dass sie sagen, also wenn ihr euch nicht hier einbringt, dann kürzen wir euch sozusagen eure Apanage oder wir bitten euch ganz herzlich, dass ihr auch dazukommt, auch eure Meinung sagt, dass ihr euch auch ein bisschen mit den Themen beschäftigt. Also in Anführungszeichen, schleppt man die passiven Mitglieder dann so mit, ohne dass darüber gemurrt wird?
Na, passiv klingt jetzt irgendwie schon so negativ, wirklich nach Apanage. Ich meine, wir reden über Gesellschafter, die Anspruch auf Dividende haben, wenn was ausgeschüttet wird. Ich finde es wichtig, dass in jeder Generation mindestens einer, am liebsten mindestens zwei da sind, die wirklich die Impulse geben. Schwierig wird's nur dann, wenn jemand sich nicht einbringt, aber dann hintenrum kommt und sagt, wieso habt ihr das so gemacht? Also da muss ich mich einmal entscheiden. Entweder ich bringe mich ein und ich bin auch überall dabei oder ich bin halt nicht dabei. Und dann muss ich nur sehen, dass so viel Transparenz da ist und Kommunikation, zumindest Kommunikationsangebote zu erläutern, warum haben wir das so vor? Oder es ist jetzt wirklich was ganz Wichtiges, eine sehr teure Investition, wo man sagt, Leute, da müssen wir jetzt einmal an den Tisch und euch das erläutern, weil die Verantwortung können wir nicht alleine nehmen. Das möchten wir zumindest vorstellen. Das funktioniert auch. Probleme gibt es immer nur dann, wenn sich jemand zurückzieht und wenn schief läuft, sagt, ich habe das doch viel besser gewusst. Ich hätte das ganz anders gemacht. Die sind schwierig. Das geht nicht. Das nimmt aber auch zu. Also deshalb muss man da schauen, sagen, also entweder du bringst dich ein, du bist im Beirat beispielsweise oder kommst regelmäßig zu den Gesellschafterversammlungen und informierst dich, Angebot ist da, oder du lässt es halt bleiben. Aber mal ja, mal nein, das ist immer schwierig.
Wenn man die Familie, ihr Unternehmen, ihr Vermögen mal wieder auf eine höhere Ebene zieht und die Werte und Ziele der Familien betrachtet. Und es gibt ja viele Dynamiken, allein bei der Frage, was ist eigentlich nachhaltig und was ist eigentlich modern im Jahr 2025, 2026. Dann hat der Angriffskrieg auf die Ukraine sicherlich viele Perspektiven verändert, auch die Energieknappheit in Deutschland. Ich spreche von dem Ausschluss von Waffengeschäften, von Investitionen in Rüstung, auch dem Ausschluss von Investitionen in Kernenergie, nahe Themen oder überhaupt der Haltung zu Kernenergie. Und es gibt einen Impuls zu diesem Thema, den ich wirklich brachial fand und der in der breiten Öffentlichkeit gar nicht so stark beleuchtet worden ist. Die EKD, oder ich hole anders aus, die beiden Großkirchen in Deutschland haben großen Einfluss darauf, was bei institutionellen Vermögen als nachhaltig gilt. Denn beide haben sehr früh sehr klar definierte Systeme entwickelt, nach denen sie Nachhaltigkeit für liquides und illiquides Vermögen definieren. Und daran halten sich viele andere institutionelle Investoren, die auch nachhaltig investieren. Und die EKD hat jetzt in einer Denkschrift formuliert, inwieweit man das Verhältnis zum Thema Rüstung aufweichen kann. Und wenn man das mal weiterinterpretiert, dann lässt die Art, wie man über die modernere Ansicht zum Thema Rüstung, zum Thema Abwehr gegen Angriffskriege, auch zum Thema Einsätze einer nuklearen Abschreckung, sehr weit blicken und lässt sehr viel weiteren Interpretationsspielraum zu, wie man sich aufstellt, wenn beispielsweise mal die Energieknappheit doch wieder zunimmt und dann die Nuklearenergie und andere Dinge wiederkommen. Und für mich ist das so beispielhaft, wie die Stimmung bei der Investorenschaft, bei der deutschen Unternehmerschaft wirklich in eine ganz andere Richtung gekippt ist, als wir alle gespürt haben, wir sind vielleicht ein bisschen müde von dieser grünen Euphorie und von dieser, naja, auch Einengung durch Nachhaltigkeit. Ich meine, keine Frage, wir wollen den Planeten retten, wir wollen CO2-Ziele erreichen und all das. Das will, glaube ich, niemand in Zweifel stellen, außer ein paar, die sich dieser Frage demagogisch in den Weg stellen wollen. Aber trotzdem schränken wir uns ja irgendwo in unseren Wirtschaften auch stark ein. Wie ist denn deine Perspektive auf die Definition, was nachhaltig ist? Also gab es in deinen Kreisen, in deinen Beratungsgesprächen schon sozusagen das Anliegen, Einschätzungen, Definitionen aufzuweichen? Oder sind die Familien noch nicht so weit wie die evangelische Kirche?
Also ich glaube, dass, oder ich beobachte, lass es mich so sagen, dass das Thema Nachhaltigkeit schon seit vielen, vielen Jahren bei vielen Unternehmerfamilien sehr weit oben steht. Es wurde nur nicht Nachhaltigkeit genannt, sondern wir denken langfristig. Es hatte viel mit Umweltschutz zu tun. Es hatte damit zu tun, Energie zu sparen. Also das habe ich schon sehr, sehr lange immer bei Unternehmerfamilien beobachtet. Das hat sich eigentlich nicht verändert. Also das ist im Kern noch genauso da. Vielleicht ist die ein oder andere Ausprägung, wie weit man in welchem Tempo voranschreiten will. Das hat sich vielleicht ein bisschen verlangsamt, aber da ist der Kern sehr, sehr gleich geblieben. Wo es einen deutlichen Unterschied gegeben hat, das Thema Rüstungsindustrie. Das war vorher etwas so, genauso wie Bestechungsgelder. Das war alles so ein bisschen in der Schmuddelecke, sage ich mal. Das macht man nicht. Das hat sich komplett geändert. Also da kann man drüber sprechen. Das hat jetzt sogar so ein Turnaround genommen, dass das als wirklich sehr wichtig empfunden wird. Und so sagen wir müssen da rein. Wir machen auch die Zulieferungen. Und das, da hat es einen richtigen Turnaround gegeben. Bei nachhaltig, nach meiner Beobachtung, weniger. Das mag im Vermögensbereich vielleicht anders sein als bei den produzierenden Familienunternehmen, die das schon länger praktizieren. Bei Rüstung ist es komplett, da hat sich's komplett geswitcht. Das konnte man vorher kaum ansprechen. Das war ein Wert, wo man sagt, oh, wir arbeiten nicht für die Rüstungsindustrie, wir machen kein Material für Rüstung, weil das wurde immer auch damit verbunden, das geht dann ins Ausland und für andere Kriege. Aber jetzt, wo es in Europa angekommen ist und es um die eigene Verteidigung geht, da hat ein komplettes Umdenken stattgefunden. In den Familien.
Ja. Und damit verbunden sind ja auch Fragen, die das Unternehmen selber wieder was mit Blick auf die Absatzmärkte betreffen. Denn im politischen Kontext wird oft besprochen, mit wem man eigentlich Geschäfte machen will. Das fing damit an, als wir diskutiert haben, von wem wollen wir eigentlich künftig statt in Russland Gas kaufen und dann waren uns die Kataris mal eine Zeit lang recht genug. Dann haben wir die Amerikaner auch nicht mehr so gut gefunden. Und man kann als Familie, die exportieren möchte und die ja auch Lieferketten hat, ja auch sagen, also wir machen nur Geschäfte mit den Guten und ignorieren oder wir wollen einfach nicht, dass wir mit Autokratien oder nicht demokratischen Systemen, die mit den europäischen westlichen Demokratien vergleichbar sind, Geschäfte machen. Gibt es da aus seiner Sicht eine Stimmungsveränderung, eine, wie soll ich sagen, Auflockerung? Oder ist das, was wir moralisch im politischen Diskurs wahrnehmen, in der Unternehmenswelt so eigentlich noch nie präsent gewesen, dass wir diskutieren, von wem wollen wir eigentlich unser Fracking-Gas kaufen? Nur von den Guten? Oder es gibt wahrscheinlich auch nur gutes Erdöl, nur aus demokratischen Ländern. Das hat uns vorher auch nicht interessiert. Also wie stellt sich die Unternehmerlandschaft und die Familien dahinter dazu auf?
Also die Familien haben natürlich alle den Wunsch, sage ich mal, so wie wir alle wahrscheinlich, dass wir nur mit den Guten Geschäfte machen, in welcher Form auch immer. Das ist natürlich in der Praxis nicht haltbar. Wir wissen auch nicht, wer ist denn gut heutzutage, wer ist schlecht, ist es ein ganzer Staat, ist es jetzt nur ein Präsident oder eine Regierung. Da hat sich nicht so viel geändert. Was sich geändert hat, dass wir mit den USA beispielsweise, wo wir immer sehr nahe waren, dass wir plötzlich viel mehr Schwierigkeiten haben, verbindliche Zusagen zu bekommen. Was ist mit den Zöllen? Wen kann ich in die USA schicken? Komme ich da noch einfach rein? Also die Themen sind eher wichtig. Und insofern hat sich das Doing aus meiner Sicht einfach mehr geändert. Und wenn es um die Energie geht, gerade in der heutigen Situation, ja klar, ich muss sehen, dass ich mein Unternehmen profitabel aufstelle. Und das werde ich natürlich tun in einem gewissen Rahmen. Dann gibt es immer noch außen so einen Bereich, wo man sagt, das ist ein No-Go, da verlasse ich meine Leitplanke. Aber die sind schon ein bisschen breiter geworden. Also man merkt, oder flexibler geworden. Also man merkt schon diese Diskussion über Positionen, was tut man nicht, ist ein bisschen realitätsnäher im Moment geworden, um einfach auch zu sehen, wir müssen schauen, dass wir wirklich weiter Fuß fassen. Jetzt rede ich nicht über Bestechungsgelder, so, das ist weiterhin ein Thema, das liegt ganz woanders. Aber mit welchen Ländern ich zusammenarbeite, das hat es vorher schon gegeben, dass man bei bestimmten Staaten sehr vorsichtig ist, da nicht hingegangen ist. Mir hat beispielsweise auch zum Teil sehr imponiert, wie die deutschen Unternehmen mit ihren russischen Niederlassungen umgegangen sind nach Beginn des Krieges, dass sie also gesagt haben, wir müssen doch sehen, dass wir auch unsere Mitarbeiter noch irgendwo ja da unterstützen. Da hat man die ganzen Vorräte dagelassen, hat das Unternehmen in russische Hände gegeben, sich zurückgezogen, aber dass die einen Start hatten. Da kann man jetzt drüber diskutieren, wie man will, aber es zeigt sich immer wieder, dass Unternehmerfamilien sich sehr verbunden und verpflichtet fühlen gegenüber den eigenen Mitarbeitern. Und das zieht sich am Ende durch. Und es kommt klar auf die Branche an. Wenn ich natürlich in Branchen unterwegs bin, wo ich eben viel in solche schwierigen Länder liefere, klassischerweise, dann ist meine Definition, mein Blick vielleicht ein bisschen anders, als wenn ich ein KI-Tool habe oder ein MedTech beispielsweise unterwegs bin.
Noch zwei Fragen zu den Wertesystemen, die auch wieder sehr moralisch aufgeladen sind, nämlich bei allem, was man jetzt mit künstlicher Intelligenz und den ganzen strukturellen Wandlungen damit zusammenhängen sehen kann, ist ja, dass viele Arbeitsplätze schlichtweg durch künstliche Intelligenz oder durch Effizienz von bestimmten konkreten Arbeitsplätzen wegfallen. Und jetzt kann man als Familienunternehmen sagen, zur Familie gehören auch die Mitarbeiter. Und da werden wir kennen das so ein bisschen aus der Öffentlichkeitsarbeit von Trigema. Wir werden da niemanden entlassen und wir werden alle brauchen. Das kann aber in vielen produzierenden Unternehmen wohl kaum aufrechterhalten werden. Und die Frage an dich ist, ob Familien da und wie Familien darüber debattieren, inwieweit man sich vielleicht von diesem Gedanken befreit, dass die Mitarbeiter, die ja zweifelsohne das Unternehmen groß gemacht haben, dann auch dauerhaft zur Familie gehören, weil diese Nestwärme von so einem Familienunternehmen dann ja gar nicht mehr angeboten werden kann. Also sie kann schon angeboten werden, aber eben zu dem Preis, dass man eine zu hohe Kostenstruktur hat. Und das ist ja wirklich ein Dilemma, das ich mich selber gar nicht reindenken möchte.
Da wird es auch schwierig. Das ist am Ende die Frage, wie stehen wir zu unserem deutschen Standort? Und dazu gehören die Mitarbeiter. Und ich glaube, die meisten Familien haben sehr wohl verstanden, dass sie gerne alle Mitarbeiter behalten möchten, weil sie sich verpflichtet fühlen, sie fühlen sich verantwortlich und sie sagen auch, wir kriegen schlecht Mitarbeiter. Also wenn wir jemanden haben, sollten wir den doch möglichst halten. Ich glaube, die KI beispielsweise setzt uns erstmal die Möglichkeit, den Standort überhaupt aufrechtzuerhalten in einigen Branchen. Und es bedeutet aber auch, dass ich vielleicht mich von einigen Mitarbeitern trennen muss. Diese Diskussion ist neu in den Familien. Es war bisher ein absolutes Tabuthema, Mitarbeiter am Standort zu entlassen. Aber es ist auch klar, wenn ich das nicht früh genug tue, dann schaffe ich es vielleicht überhaupt nicht, mein Unternehmen überhaupt zukunftsfähig zu machen und weiter in der Zukunft zu führen. Also diese Botschaft ist angekommen bei den Familien. Und deshalb haben sie, wenn sie früh genug anfangen, eben ausreichend Zeit zu gucken, wie können wir das, ich hoffe, das wird jetzt nicht falsch verstanden, aber möglichst verträglich machen. Wie schaffen wir das mit Übergangslösungen, um eben das große Ganze zu retten? Da geht man sehr behutsam vor, aber den Familien ist auch klar, wenn sie zu langsam sind, dann müssen sie unter Druck reagieren und dann wird es für die Mitarbeiter noch schlechter. Also die Botschaft ist angekommen, aber es ist ein total neues Thema für viele, Mitarbeiter zu entlassen. Das geht den Unternehmern wirklich ans Herz, insbesondere wenn man vor Ort wohnt. Mhm. Also das ist für Gesellschafter, die dann in der Großstadt 300 Kilometer weiter wohnen, auch schon schlimm, aber die sehen es nicht täglich. Aber wer vor Ort wohnt und seine Mitarbeiter beim Bäcker trifft, das ist ein richtiges Thema.
Das lässt sich übrigens auch beobachten bei Unternehmern, die irgendwo mal ein großes Geschäft hatten, dass sie irgendwann mal auch im Rahmen von Einzelhandelsketten standesgemäß mit einem gewissen Alter abgeben. Und dann ziehen die meistens in eine andere Ecke, weil sie nicht dauernd noch sozusagen in ihrem alten Geschäft einkaufen gehen wollen. Es ist ganz spannend und man bleibt ja sozusagen mit der Gegend verbunden und muss sich dann entweder damit arrangieren oder man entzieht sich sozusagen der alten Rolle auf die Weise, dass man eben ganz wegzieht. Um jetzt mal eine Klammer, um das zu bilden, was wir gerade besprochen haben. Ich stelle fest, liebe Karin, es gibt auf der Ebene der Inhaberstrategie keine Panik ob dessen, was jetzt passiert und schon gar nicht in der Tonalität, wie wir sie manchmal im politischen Diskurs wahrnehmen.
Das ist richtig. Mal eine Feststellung. Ich glaube auch, es wird jetzt einfach, es kommt viel mehr zutage. Familien, die bisher schon stark waren, die sind auch weiterhin stark. Die sind eben gut vorbereitet. Und Familien, wo es vorher schon gebröselt hat, Zusammenhalt, und machen uns nichts vor, wenn die Familie sich streitet und mit sich beschäftigt ist, das finde ich im Unternehmen wieder. Da wird dann halt nicht genau geguckt, sind wir zukunftsfähig, was macht die KI, wie sieht unsere Finanzstruktur aus, sondern da beschäftigt man sich eher mit sich selber. Und bei denen wird es dann schwierig. Also da merkt man dann auch, die kommen dann, sollen wir verkaufen, wie gehen wir damit um? Das wird aber dann schon schwierig, wenn ich dann zu dem Zeitpunkt drüber nachdenke, kriege ich auch nicht den Preis oder den Käufer in dem Zeitraum, wie ich mir das vorstelle. Das heißt, die Zeiten, die wir heute haben, bringen das Gute, aber auch das Negative noch viel deutlicher und viel klarer zu Vorschein. Mhm. Und deshalb habe ich selber in der Hand als Familie, wie ich damit umgehe. Und deshalb ist Panik nicht angesagt. Es gibt natürlich Branchen, das ist auch klar, gerade bei den Automobilzulieferern, da ist es wirklich schwierig. Aber das sind natürlich dann so Branchen, da ist wirklich die Frage, wie weit trägt denn mein Geschäftsmodell noch, wenn jetzt die E-Mobilität noch weitergeht und ich bestimmte Sachen mache, die ich aber nur im Verbrenner brauche. Ja, jetzt kommt wieder ein Hoffnungsschimmer, vielleicht ist das Verbrenner aus dann doch nochmal verschoben oder kommt nicht so wie vereinbart. Das sind dann noch so kleine Lichtblicke. Aber auch da gilt, ich muss sehr genau schauen, halte ich das für zukunftsfähig oder nicht. Und da hat die nächste Generation, die hat einen sehr klaren Blick. Die sieht viel früher und klarer, will ich da meine Zukunft reinsetzen oder nicht. Also das ist dann auch mal manchmal ein Katalysator in den Ausstieg rein.
Das ist der zweite Aspekt meiner Zusammenfassung. Die Weitsicht ist ja durchaus da. Und vielleicht ist sozusagen angezeigt der jüngeren Generation bei der Gestaltung des neuen oder des sich anpassenden Geschäftsmodells ein bisschen mehr Raum zu geben. Und die ältere Generation muss einsehen, dass sich einfach so viele Dinge verändern, dass man von bestimmten Einschätzungen und bestimmten Standards abweichen muss.
Die Einsicht ist da, weil es kommt wirklich so viel Druck von außen. Und das ist ja vielleicht ein Vorteil der Boomer-Generation, die jetzt Stück für Stück oder nach rausgeht. Die kennt noch aus der Vorgeneration die Patriarchen, die einfach entschieden haben, wo man auch wenig gefragt wurde, willst du das machen oder nicht? Und die haben sich vielfach geschworen, so soll das nicht bei mir sein, wenn ich mal in der Seniorenposition bin. Die sind in der Regel viel offener. Und die nehmen sehr wohl wahr, was ändert sich alles? Die hat auch einen sehr viel engeren Draht kommunikationstechnisch zu den eigenen Kindern. Also das geht eigentlich. Man muss es nur irgendwie hinkriegen, dass man dann am Ende eine Entscheidung gemeinsam trifft. Das ist aus meiner Sicht im Moment die größte Herausforderung.
Und dritter Aspekt ist, und der ist mir nicht so klar und so eindeutig wie die beiden ersten Punkte, wie man zum Standort Deutschland steht. Also ob sich Familien wirklich weiterhin in Deutschland, also ob Familien in Deutschland leben möchten, ob alle Familienmitglieder in Deutschland bleiben oder manche sich wirklich auch so ein bisschen aufgrund einer gefühlten Überregulierung und einer finanziellen Repression aus Deutschland rausbewegen wollen und vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle große Enttäuschung darüber herrscht, wie wir reguliert werden und wie alles besteuert wird und der Überdruss dessen, dass alles ganz schlimm ist, das so führt, dass man den Standort in Anführungszeichen so ein bisschen verflucht und mit der schlechten Politik hadert.
Ich glaube, da müssen wir erstmal definieren, welchen Standort meinen wir. Meinen wir den Standort des Unternehmens oder den Standort der Familie? Das sind ja zwei verschiedene Dinge erstmal grundsätzlich. Standort Deutschland, wie gesagt, wir spielen keine grüne Wiese. Der wird immer noch geschützt. Da hängt das Herz auch dran, aber die Investitionen finden im Ausland statt. Also hier wird das Investitionsverhalten schon ein Stück gedrosselt. Aber es ist immer noch ein Standort, wo es sich lohnt zu bleiben. Ich kann auch nicht alles sofort abbrechen. Insofern Standbein, Standort Deutschland bleibt erstmal. Für die Familie, insbesondere für die, ich nehme jetzt mal dein Wording auf die passiven Gesellschafter, ist das nochmal ein anderes Thema. Die sind aber, wenn sie ein Stück weiter weg sind und auch nicht so viel mit beitragen wollen oder können, die sind da viel freier. Und jetzt lassen wir die Wegzugsteuer mal außen vor. Die bewegen sich dann möglicherweise irgendwo ins Ausland. Es gibt aber noch eine Gruppe und die nimmt zu. Das finde ich auch ganz interessant. Die sagt, was machen wir denn jetzt, wenn das deutlich schlechter alles wird? Und wenn jetzt bei uns sich die politischen Verhältnisse nochmal deutlich verändern, wo können wir denn dann hin? Also wir sehen im Moment durchaus einen Trend auf der privaten Ebene, Wohnsitze sich jetzt zu schaffen oder auszubauen, wo man das Gefühl hat, also wenn hier mal nichts mehr geht, dann kann ich da hin. Und dann fangen plötzlich Diskussionen an, ja, aber wenn das hier alles nicht mehr gut funktioniert, kann ich denn da noch mit dem Auto hinfahren? Mhm. Oder muss ich da hinfliegen?
Ja.
Oder ich hatte einen Mandanten, der gesagt hat, naja, ich habe ein Segelboot und da kann ich noch hinsegeln. Ja, auch sowas spielt eine Rolle. Das finde ich eine ganz interessante Sache. Die hatte ich so nicht erwartet in dem Ausmaß, aber das treibt Inhaberfamilien im Moment nachts um, sage ich mal. Da ist aber die spannende Frage auch, wo? Ja, wo geht man hin? Wie schaffe ich es dann, auf mein Geld zuzugreifen? Ja, das heißt, weil das Unternehmen bleibt in Deutschland, das kann ich nicht mitnehmen. Aber wie muss ich mein Vermögen dann anlegen, wenn ich dann wirklich aus Deutschland raus muss, dass ich nur auf mein Vermögen zugreifen kann? Sowas wird wichtig. Bis hin, ich habe auch durchaus Unternehmer gesprochen, die ja plötzlich klassisch sich wieder mit Goldmünzen eindecken oder mit kleinen Goldstücken, dass sie sagen, das können wir einfach mitnehmen. Und für mich ist das als Generation deutlich nach dem Krieg geboren, was ich eigentlich nur von den Großeltern kannte. Und das kommt jetzt wieder.
Absolut.
Das ist schon ein Stück, sage ich ganz ehrlich, beängstigend. Mhm. zu sehen. Aber das nimmt zu.
Ich habe noch einen letzten Aspekt, um unser Gespräch abzurunden. Wenn wir das mal vom operativen Unternehmen abtrennen und über das Privatvermögen sprechen, das ist meine Baustelle, dann gibt es bei dem Gesamtvermögen einer Familie inklusive dem operativen Vermögen, aber inklusive auch dem, was im sogenannten passiven Vermögen investiert ist, also alles, was man an Assets angesammelt hat, das ist das Familienheim oder die Familienheime, vielleicht Immobilien, die man vermietet, ein Private Equity Portfolio, das Gold, das irgendwo im Tresor liegt, andere Dinge, die man sich eben so aufbaut im Rahmen eines Family Office Kontexts, aber eben auch das liquide Vermögen. Und um auf all diese Dinge zu reagieren, die wir gerade besprochen haben, die auf das in Deutschland ansässige Unternehmen und deren Familie einwirken, gibt's im Vermögenskontext nur ganz wenig Manövriermasse, weil meine Immobilien, mein Private Equity Portfolio, mein Gold nicht wirklich ganz stark darauf reagieren können. Die Tatsache, dass ich Gold habe, ist schon eine Reaktion auf das, was draußen passiert. Aber am Ende des Tages bleiben nur ganz wenige Assetklassen übrig, die mir eine Möglichkeit geben, auf diese von oben herabwirkenden Veränderungen aktiv zu reagieren. Egal, ob es jetzt langfristig gedacht, strategisch ist oder auch ein bisschen beweglicher, taktisch gedacht ist. Aber dann bleibt letzten Endes vor allen Dingen das liquide Vermögen übrig. Und das zu steuern und dieses Vehikel zu nutzen, um alle anderen Vermögenswerte in Anführungszeichen robuster zu machen, abzusichern oder das Gesamtvermögen zu internationalisieren, das wäre aus meiner Sicht der große Imperativ für Familienunternehmen oder Unternehmerfamilien, die sich diesen gesamten Kontext gerade angucken. Weil, wie gesagt, die Manövriermasse ist da gering und die Aufgabe dieses manövrierfähigen Vermögens, um auf all das zu reagieren, was wir gerade besprochen haben, ist enorm groß. Und das muss man gut machen und auch das muss man besprechen. Ob das dann letzten Endes in der Familienverfassung oder in der Inhaberstrategie umgesetzt wird, natürlich nicht. Aber ich glaube, dass in der Familienstrategie oder in der Inhaberstrategie schon besprochen werden sollte. Das sage ich jetzt als jemand, der neben der Disziplin, neben dir steht und sagt, was wünsche ich mir denn sozusagen in der unterliegenden Kaskade von dem, was oben drüber reguliert wird, dass man dort einbaut, dass auf bestimmte Veränderungen über diese Inhaberstrategie reagiert wird und dass man wach bleibt, weil so viele Veränderungen auf uns zukommen, weit über das hinausgehen, was wir heute besprochen haben. Diese ganzen säkularen Themen, die Tatsache, dass es, ich verweise nochmal auf das Interview mit dem Zukunftsforscher, dass er glaubt, dass bis 2040 die Fusionsenergie zur Verfügung steht und dass sich die Energieverteilung dadurch nochmal sehr stark verändern wird, dass es viele sogenannte Stranded Assets gibt, dass es irgendwann im Jahr 2050 mehr humanoide Roboter geben wird als Menschen auf der Welt und all diese Thesen, das muss ja alles gar nicht so eintreten, aber die Tendenz, die Richtung zeigt ja schon, dass diese Welt wirklich im rapiden Wandel ist und dass man in der Inhaberstrategie auch Leitplanken braucht, die es ermöglichen, dass man das alles monitort und sich überlegt, wie man im Unternehmen, aber auch im liquiden oder im Privatvermögen, im nicht operativen Vermögen damit umgeht.
Das ist ein Punkt, Christian, der wird wichtig, wenn ich mir die Ausschüttungs- und Entnahmeregeln anschaue im Unternehmen. Da habe ich bisher immer sehr häufig gehört, wir lassen das Geld doch am besten im Unternehmen, da arbeitet es am besten. Ja, da habe ich den größten Hebel. Da kommen wir deutlich weg. Also es entsteht bei den Familien in der Tat den Wunsch, so wie du das beschreibst, Vermögen aus dem Unternehmen raus und möglicherweise aus Deutschland zu bringen. Bis dahin sind die meisten sehr klar. Aber spannend ist doch, wenn es dann auf dem eigenen Konto ist, was machen wir denn dann? Und das ist genau, was du ansprichst, dass du sagst, ja, dann sollte man vielleicht nicht damit die Immobilie in Deutschland kaufen, sondern sollte man wirklich drüber nachdenken, ein Gegengewicht zu schaffen. Wenn ich das schon aus dem Unternehmen rausziehe, dann ist irgendwo hinzulegen, wo es mir wirklich hilft und vom Risikoportfolio eine entsprechende Gegenposition bringt. Und das verstehen die Unternehmer jetzt auch, dass sie da weiterdenken müssen, weil die haben sich meistens gar nicht gerne mit privaten Vermögen, mit liquiden Vermögen beschäftigt. Das ist ja immer noch relativ stiefmütterlich, wie es behandelt wird. Und langsam kommt ins Bewusstsein, wenn ich also unabhängig sein will und ich möchte mir was anderes aufbauen vermögenstechnisch, dann muss ich nicht nur was aus dem Unternehmen rausholen, was ich bisher wenig getan habe. Ich muss es regelmäßig machen, vielleicht in kleinen Tranchen, aber regelmäßig. Und dann muss ich mich darum kümmern, dass es eben gut untergebracht ist, dieses Vermögen. Und dann sollte ich nicht in der gleichen Branche bleiben wie mein Unternehmen, dann sollte ich eben entsprechendes Gegengewicht machen. Und das ist klar und das sollte auch an der Stelle in der Inhaberstrategie dann mit kommuniziert werden, weil sonst habe ich es irgendwo im Festgeld liegen und das macht überhaupt keinen Sinn.
Ist mein Wunschzettel vor Weihnachten bei dir eingegangen? Und ich bin gespannt, wie das weiterläuft. Und das darf ich auch schon ankündigen, liebe Karin. Wir werden ja öfter gemeinsam gesehen werden in einem neuen Format. Das erklären wir an anderer Stelle nochmal genauer. Aber die Verzahnung dessen, was wir machen, die Inhaberstrategie, die Vermögensstrategie und die steuerlich-rechtliche Ebene, das sind drei Disziplinen, die ganz eng zusammenarbeiten. Und da werden wir gemeinsam mit Dr. Maren Gräfe ein Format haben, in dem wir darüber berichten, was in unserer Beratung passiert, welche Fragen aufgeworfen werden. Und ich halte das vor dem Hintergrund dessen, was wir heute diskutiert haben, auch für sehr richtig und für sehr wichtig. Liebe Karin, hast du noch, wir sind am Jahresanfang 2026, hast du einen letzten positiven Ausblick für uns, eine Idee, ein Impuls, der uns bei all der Komplexität und der Kompliziertheit dessen, was wir gerade diskutiert haben und vielleicht auch den großen Hürden, an denen wir hochschauen und fragen, schaffen wir das, können wir da mit Anlauf drüber kommen, hast du für uns da etwas Gutes zum Abschluss?
Ja, ich glaube, die Themen sind bei den Unternehmern angekommen und ich wünsche mir, dass sie auch wirklich die Zeit finden, diese Themen um von der Familie besprochen zu werden, wirklich um in die Kommunikation zu kommen und sich nicht nur auf bestehenden alten Familienverfassungen auszuruhen, zu sagen, das haben wir schon mal gemacht, das hat ganz viel Zeit gekostet, das ist richtig, sondern wirklich wach drauf zu schauen, zu gucken, hat es noch Bestand, was ist heute, was haben wir uns damals gedacht und wirklich in diesem Prozess zu bleiben. Das ist nicht abgeschlossen, das ist immer wieder einen Aspekt aufgreifen, gucken, sind wir noch richtig auf Kurs und das lebendig zu halten. Da sehe ich die Ansätze und ich hoffe, dass die Unternehmer und die Inhaberfamilien und auch die Family Offices das sehen und so weitermachen. Also ich werde meinen Teil dazu beitragen, um die Themen zu adressieren, die Familien so ein bisschen anzustoßen und dann laufen die hoffentlich von alleine.
Wie du richtig sagst, und das ist wirklich ein positiver Abschluss, das Wichtigste und das Wertvollste, was wir haben, ist Zeit. Wenn Familien Zeit mit dir verbringen, dann stellen sie genau diese Weichen und lass uns das sozusagen als letzte Aufmunterung für das Jahr 2026 in den Raum stellen, weil tatsächlich immer dann, nicht nur wenn wir an Weihnachten zusammenkommen, sondern auch an anderen Anlässen und uns freuen, uns wiederzusehen, dann ist es sicherlich sehr, sehr sinnvoll, sich auch physisch als Familie zusammensetzen und zu überlegen, wo man sich dann den Gegebenheiten anpassen kann, anpassen muss und alles das, was uns da an Herausforderungen formuliert wird, auch durchaus als opportunistische Chance zu sehen und damit positiv umzugehen. Das hast du ja an ganz vielen Stellen, liebe Karin, durchklingen lassen, dass das, was wir, ich sag mal, in der Medienkommunikation so wahrnehmen, manchmal doch sehr negativ rüberkommt und so destruktiv und so verzweifelt ist die deutsche Unternehmerlandschaft dann ja offenbar nicht. Und das war insofern heute auch eine ganz wichtige Botschaft.
Prima.
Liebe Karin. Wir haben die großen Fragestellungen abgeschritten. Der Ausblick auf die Familienstrategie, auf die Inhaberstrategie 2026, endet sozusagen wieder bei dem Imperativ, setzt euch zusammen, redet, setzt euch physisch zusammen, nehmt euch Zeit, nehmt euch einen Inhaberstrategen dazu, der unabhängig ist. Und wir haben heute gehört, was man dann sozusagen ausarbeiten kann und wie die Weichenstellung aussehen kann. Und das klingt alles am Ende des Tages sehr konstruktiv. Und das ist ein wunderbarer Abschluss. Liebe Karin, vielen, vielen Dank. Wir werden das nicht nur an dieser Stelle, an anderer Stelle weiter vertiefen und weiter verzweigen. Da freue ich mich drauf. Und ich wünsche dir, wir sind am Jahresanfang 2026, alles Gute für das neue Jahr und bin gespannt, was du im Rahmen deiner Beratung uns zu erzählen hast und welche Impulse du uns gibst.
Ich werde euch auf dem Laufenden halten.
Dankeschön. Okay. Das war eine neue Folge von Das große Bild. Mein Name ist Christian Hammes, ich bin Family Officer, Beirat und Treasurer und wir machen diesen Podcast für meine Berufskollegen, für professionelle Anleger, für alle, die in unserer Branche arbeiten und für alle, die sinnvolle und schlaue Anlageentscheidungen treffen wollen. Wenn Sie uns nicht verpassen wollen, abonnieren Sie uns gerne und wenn es Ihnen gefallen hat, dann hilft es uns sehr, wenn Sie uns eine positive Bewertung auf Ihrer Podcast-Plattform hinterlassen. Schreiben Sie uns auch gerne einen Kommentar und wenden Sie sich bei allen Themen gerne unter bild@pensum.pictures an mich und die Redaktion. Und wenn Sie über die Taktiktafel hörbar und sichtbar werden wollen, hinterlassen Sie ein Video oder eine Sprachnachricht auf unserer WhatsApp-Mailbox unter 0151 4160 1133. Und wenn Sie als Werbepartner ermöglichen wollen, dass es diesen Podcast überhaupt gibt, sind Sie in besten Händen bei Vanessa Blome und dem Marketing der Edelstoff Media GmbH. Alle Kontaktdaten finden Sie in den Shownotes. Ich bedanke mich bei Ihnen sehr herzlich fürs Zuhören. Das große Bild ist eine Produktion von Pensum Pictures für das Private Banking Magazin und ETA Family Office. Audioredaktion im Studio des Private Banking Magazin Martin Vornweg-Brückner. Vermarktung Vanessa Blome. Wir freuen uns auf Sie in der nächsten Woche. Alles Gute, bis dahin.